Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg.
Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Christian Erhardt hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Kaum ein anderes Thema hat Sie in den vergangenen zwei Wochen so beschäftigt wie der Prozess gegen den Bürgermeister aus dem hessischen Neukirchen. Clemens Olbricht ist ja wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er soll dafür verantwortlich sein, dass drei Kinder in einem nicht eingezäunten Teich in seiner Stadt ertrunken sind. Allerdings, der zweite Prozesstag ist inzwischen gelaufen und es sieht durchaus nach einem Freispruch aus. Aber dahinter steckt natürlich immer auch die Frage, welche Auswirkungen hätte ein Urteil möglicherweise für andere Städte und Gemeinden in Deutschland. Ich habe nach dem zweiten Prozesstag mit Karl-Christian Schelzke gesprochen. Er ist der Anwalt von Bürgermeister Olbricht und er ist gleichzeitig Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Und er sagt, hätte die Staatsanwaltschaft zu dem Zeitpunkt bereits gewusst, was sie heute nach dem zweiten Prozesstag weiß, wahrscheinlich wäre es gar nicht erst zur Anklage gekommen. Hören Sie, 12 Minuten insgesamt, mein Originalgespräch mit allen Hintergründen mit Karl-Christian Schelzke.
Wie konnte es überhaupt, mal ganz ehrlich, weil das fragen mich die meisten Bürgermeister, zu so einer Anklage kommen? War das wirklich ein reines Unverständnis auf Seiten der Staatsanwaltschaft? War das
ja, wir stellen fest, dass es ganz unterschiedliche staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren oder Nicht-Ermittlungsverfahren gibt. Sie wissen, ich bin selbst Oberstaatsanwalt gewesen und insofern kann ich mir da auch ein Urteil erlauben. Wir haben mehrere Fälle, in denen Kinder ertrunken sind. Im letzten Jahr 2 oder 3 sogar, wo man hätte fragen können, warum ist dort kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. In 2 Fällen, in einem Fall ist in unmittelbarer Nähe des Mainufers ein Spielplatz, ohne jegliche Begrenzung. Was man sagen kann, wenn Kinder Nachlauf spielen, kann das schnell passieren, dass sie dann ins Wasser fallen, kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. In Frankfurt gibt es um das Elefantengehege einen Wassergraben, der war nur optisch abgesperrt durch ein Drahtseil, also so im Alter Kniehöhe, und auch dort ist kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ich hatte ja gesagt, möglicherweise wäre auch in Marburg kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, weil es auch relativ spät erst erfolgte. Wenn man nicht immer wieder gelesen hätte, in den polizeilichen Vermerken, Löschwasserteich. Naja, dann geht halt der Staatsanwalt hin, was völlig korrekt ist, guckt nach, Löschwasserteich, und stößt auf eine DIN-Vorschrift, die vorsieht, dass ein Löschwasserteich mit 1,25 Meter Zaun zu sichern ist. Das war lange Zeit sogar umstritten, wofür dieser Zaun eigentlich errichtet werden muss. Es gab da einen Streit, der erst durch den Bundesgerichtshof entschieden worden ist, nämlich vor allem, und das wurde vertreten, dient es dem Gewässerschutz. Damit, wenn Wasser aus diesem Teich für einen Brand genutzt werden muss, nicht durch Blätter oder anderes, dann eine Verunreinigung der Gestalt entstanden ist, dass dann möglicherweise die Pumpen dann nicht mehr funktionieren. Bei 1,25 Meter kann man auch nicht per se von einem Schutz für Menschen sprechen. BGH hat dann entschieden, sowohl als auch. Gut, und dann liest man das nach und dann hört man auch, dass 1976 dieser Teich, weil die Löschwasserversorgung nicht gewährleistet war, zu einem Löschwasserteich dann als Löschwasserteich gewidmet wurde. Aber zu damaligen Zeitpunkt gab es keine DIN-Vorschrift, die eine Einzäunung erforderlich gemacht hätte. So, in der Zwischenzeit ist mir, man kann sagen, faktische Entwidmung oder vielmehr juristisch korrekt durch konkludente Verwaltungsakte ist dieser Teich mehr oder weniger entwidmet worden. Er ist Bestandteil eines kleinen Naherholungsgebietes mit Grillhütte und Beachvolleyballplatz. Und so kann man also nicht mehr davon ausgehen, dass hier die DIN-Vorschrift hätte eingehalten werden müssen. Also wenn das von vornherein klar gewesen wäre, hätte man möglicherweise kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Was am ersten Prozesstag zumindest der lokalen Presse zu entnehmen war, war ja so ein Satz der DLRG, die sagten, selbst ihren Schwimmern sei es aber eben schwer gefallen, aus diesem Teich herauszuklettern. Ist es denn dann vielleicht doch
nicht?
Aber ist es dann doch vielleicht ein besonders gefährliches Gewässer einfach, dass man doch hätte handeln müssen aus Ihrer Sicht?
Naja, gut, Verkehr ist üblich. Was ist denn verkehrsüblich? Wenn Sie als Bürgermeister ins Amt kommen vor nahezu 30 Jahren und der See liegt so, wie er ist, keiner in Ihrer Verwaltung macht Sie aufmerksam, dass das eine Gefahr sein könnte, auch die Feuerwehr nicht. Und die Stelle, um die es geht, wo man schwer rauskommt, aber man hätte ja nur 3-4 Meter zur Seite gehen können, da war war das Ufer ja wieder flach. An der Stelle, um die es geht, ist der Auslass eines Baches, der durch diesen Teich fließt. Und an dieser Stelle musste der Damm mehrfach abgesichert werden. Das heißt, er war schon immer steil und es war dann teilweise war der mit Teer abgedichtet. Er ist klitschig, jetzt ist er das mit Steinen, das ist alles richtig. Nur auf der anderen Seite, die Eltern wohnen unmittelbar in diesem Teich, haben aber auch ihre Kinder unbeaufsichtigt dort spielen lassen und haben mit keinem Wort mal gesagt, dass das für ihre Kinder dort gefährlich sein könnte. Auch niemand im Dorf. Keiner hat da jemals eine Gefahr gesehen.
Das ist ohnehin etwas, was mich ein bisschen oder auch viele bei uns, die kommentiert haben, gewundert haben. Die sagen, Mensch, gegen die Mutter wurde ganz schnell eingestellt.
Gegen die Mutter wurde eingestellt, das ist völlig korrekt auch, aber das entbindet sie nicht von ihrer Pflicht, auf die Kinder aufzupassen. Auch im Nachhinein ist das so zu werten. Gegen die Mutter wurde eingestellt, weil, und ich finde, das hätte aber auch noch zum späteren Zeitpunkt machen können, weil die Folgen ihres Verhaltens derart gravierend sind, dass eine strafrechtliche Folge dem Gegenüber nicht mehr ins Verhältnis zu setzen ist.
Okay, das ist natürlich nochmal eine andere Aufstellung.
Ja, völlig anders, ja.
Ja, klar.
Also das heißt, die Schuld besteht nach wie vor bei der Mutter.
Jetzt schaue ich mal nach vorne. Der zweite Prozesstag ist inzwischen gelaufen. Vielleicht sagen Sie mal, wie es da gelaufen ist. Und auch der Blick nach vorne. Wie werden Sie jetzt weiter vorgehen? Haben sich zwei, drei Zeugen benannt? Mit welchen Argumenten wollen Sie jetzt überzeugen? Weil es steht klar, einmal diese Löschwassergeschichte.
Erstens, der Teich hätte nicht eingezäunt werden müssen. Zweitens, die Frage, also den Gesichtspunkt der Sorgfaltspflicht, der verkehrsüblichen Sorgfaltspflicht, hätte an dieser Stelle eine Sicherung vorgenommen werden müssen. Wenn überhaupt, hätte die Stelle letztlich nicht alleine abgesichert werden können, sondern überhaupt durch einen Zaun um den Teich herum.
Was bedeutet, hätte dann aber komplett, es hätte dort auch kein Grillen oder Ähnliches mehr stattfinden dürfen?
Nein, Grillen, das hätte stattfinden dürfen, nur man hätte nicht mehr baden können. Oder der See wäre, ja, der ganze Platz wäre verunstaltet worden durch den entsprechenden Zaun, gar keine Frage. Und dann ist die Frage, ob 1,25 Meter überhaupt ausgereicht hätten. Also 1,25 Meter können also auch Kinder mit 10 Jahren mit Sicherheit ohne Probleme überwinden. Das Dritte ist, ob überhaupt der Ort, wo die Kinder aufgefunden worden ist, auch der Ort ist, wo sie ertrunken sind. Wenn sie an einer anderen Stelle ertrunken sind, dann spielt ja diese für die Verursachung des Unfalls diese Stelle keine Rolle mehr. Durch diesen Teich fließt ein Bach und das prüfen wir jetzt gerade noch. Wenige Stunden vor dem Unfall hat es ergiebig geregnet. Das heißt, es ist im Regelfall kaum eine Strömung durch diesen Bach erkennbar oder feststellbar, aber natürlich kennen wir das von überschwellenden Bächen, die zu reißenden Flüssen werden können bei Starkregen. Also insofern ist die Frage, was heißt ergiebiger Regen? Und insofern muss dann also auch davon nochmal ausgegangen werden, ob das überhaupt die Stelle ist, an der die Kinder ertrunken sind. Das werden wir also auch noch vortragen. Und dann, wie gesagt, die Verkehrsüblichkeit. Was ist denn Verkehrsüblichkeit? Gibt es sowas wie eine ortstypische Verkehrsüblichkeit? Nehmen Sie doch mal jemanden, der im Hochgebirge lebt. Der geht an die See. Das heißt, verkehrsüblich an der See ist es, dass man weiß, dass es Gezeiten gibt, dass es auch, wenn man über die Wiese geht, man möglicherweise in den Sumpf geraten kann, muss dann deswegen alles abgesperrt werden. Umgekehrt kommt ein Norddeutscher ins Hochgebirge und begibt sich da auf einen Wanderpfad. Dann ist die Frage, ja, die Ortsüblichkeit sagt, das hat man gelernt, wie man dort mit den Gefahren umgeht. Müssen jetzt alle Hochgebirgsstege und Steige dann besonders abgesichert werden? Wir haben noch mehr Fragen, die noch zu stellen sind. Also wir haben ja auch hier im Hause, Sie wissen, das sind ja mit 20 Juristen hier im Haus besetzt, und haben diese Fragen auch ständig zu prüfen. Wir kriegen das auch. Aber ganz deutlich muss sein, es gibt ein allgemeines Lebensrisiko. Und es sind die Eltern, die die Kinder entsprechend befähigen müssen, mit diesem Lebensrisiko umzugehen.
Trotzdem am Ende die Frage noch, weil das von ganz vielen Bürgermeistern im Moment kommt, die natürlich einfach eine gewisse Sorge haben. Sollen Sie jetzt, auch wenn wir alle davon ausgehen, und fast alle Prozessbeobachter, Sie ohnehin als Anwalt natürlich, davon ausgehen, dass es am Ende auf einen Freispruch hinausläuft. Aber soll man für diese vorübergehende Sache, ist der Bürgermeister gut beraten, ich sag mal jetzt alles einzuzäunen, was irgendwie an Einzäunmöglichkeiten vorhanden ist?
Nein, ich verstehe ja, dass man da so emotional drauf reagiert, was auch gefährlich ist, weil möglicherweise dann auch der ein oder andere, der sonst als Kandidat angetreten wäre, vielleicht das dann nicht tut, weil er sagt, für was wäre ich denn alles verantwortlich gemacht, wenn ich Bürgermeister bin. Nein, ist alles ganz einfach. Man muss prüfen, ob man Feuer, also Löschwasser, Teiche hat, Teiche unterstrichen. Diese Teiche, das muss man mit der Feuerwehr abklären, sind auch entsprechend zu sichern. Da gibt es mehrere Voraussetzungen, die aus der DIN-Vorschrift erkennbar sind und eingehalten werden müssen. So, und dann muss man gucken, was ist ein Feuer, was ist ein Löschwasserreservoir. Das sind, wenn Sie einen Swimmingpool zu Hause haben, ist auch ein Löschwasserreservoir. Alles das, wo Wasser drin ist, das in der Not beim Brand erforderlich ist, kann dann auch genutzt werden. Das muss man schauen. Also im Grunde genommen weiß jeder Bürgermeister, dass er natürlich auch in seinem Ort immer wieder schauen muss, wo gibt es gefährliche Stellen, zum Beispiel Astbruch. Da hat die Rechtsprechung ganz deutlich ja auch gesagt, dass man dort Wege, die unter Bäumen hindurchführen, prüfen muss, ob Äste möglicherweise dort abbrechen können. Da muss man Sorgen dafür tragen. Also im Grunde genommen nicht mehr als jetzt zu tun haben, schauen, wo ist eine Gefährdungssituation und wie muss man ihr entgegentreten? Wo geht die Gefährdungssituation über das allgemeine Lebensrisiko hinaus? Also wenn ich einen Bach habe und an dem führt ein Weg vorbei, ist auch eh ein fließendes Gewässer, das ist da in der Regel auch noch anders zu sehen, dann muss ich das nicht absichern. Aber wenn ich jetzt den Bach habe und da geht ein ganz steiles Ufer runter und in unmittelbarer Nähe, wie es jetzt in Baden-Württemberg der Fall war, ist ein Kinderspielplatz, da muss ich mir schon überlegen, ob ich da nicht wenigstens so ein Tränkegitter zwischen dem Ufer und dem Spielplatz dann aufstelle. Also nichts anderes, als das bisher der Fall gewesen ist.
Kurzum, also keine Panik, sondern das machen, was im Grunde genommen die Bürgermeister glücklicherweise
machen. Das machen, was sie immer gemacht haben, schauen, wo ist Gefahren. Es ist jetzt nicht so, dass grundsätzlich jedes Wasser hat eine Gefahr. Aber jede Straße, auf der Autos fahren, hat auch ihre Gefahr. Also muss man halt schauen, wo ist eine gesteigerte Gefahrenlage. Und das wäre sinnvoll, ich kann mich da auf meine Verwaltung verlassen. Als Bürgermeister hat man mir auch gesagt, wo Gefährdungspunkte sind. Und der Oberbürgermeister Sauerland hat kein Ermittlungsverfahren bekommen, weil die Staatsanwaltschaft sagte, er konnte sich auf die Mitarbeiter verlassen, dass sie alles ordnungsgemäß auf den Weg gebracht haben.
Das zur Erklärung war damals das Thema Love Parade, ne?
Ja, Love Parade, genau. Mhm.
Ja, spannende Informationen, die ich Ihnen einfach auch im Original nicht vorenthalten wollte. Drei weitere Prozesstage sind jetzt noch angesetzt. Ein Urteil soll nach jetzigem Stand am 5. März fallen. Dann sind wir natürlich für Sie mit dabei. Einstweilen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Ihr Christian Erhardt.
Fritz.
Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.